ARD.
Es gibt teilweise noch ganz alte Schulen, die diese Röhrenlampen haben, die surren, einfach gegen LEDs austauschen. Wir haben unzählige Beispiele gefunden, die wir auch als Sammlung, die wichtigsten, in unsere Handreichung aufgenommen haben. Was alles im Kleinen möglich ist, was die Lebensqualität für autistische Kinder massiv steigert, mit ganz wenig Aufwand.
Die Schule brennt. Der Bildungspodcast mit Bob Blume.
Heute geht es vor allen Dingen um das Thema Autismus und die Frage, wie autistische Kinder bestmöglich in die Schule inkludiert werden können. Stefanie Fuhrmann ist eine engagierte Expertin im Bereich Autismus und schulische Inklusion. Sie ist besonders bekannt für ihre Arbeit im Projekt Schaut, das sich mit der Identifikation und dem Abbau von Barrieren für autistische SchülerInnen in inklusiven Schulen beschäftigt. Fuhrmann ist Teil des Vereins White Unicorn e.V., der sich für die Schaffung autismusfreundlicher Umfelder einsetzt. Sie plädiert für ein universelles Design in Schulen, das allen SchülerInnen zugutekommt und kritisiert die bestehenden Herausforderungen in deutschen Schulen, wie zum Beispiel überfüllte Klassen und mangelnde Ressourcen für inklusive Bildung. Liebe Stefanie, es freut mich, dass ich mit dir sprechen kann.
Ja, freut mich auch sehr. Vielen Dank.
Fangen wir mal direkt mit einer sehr konkreten Frage an. Was müssten alle Lehrkräfte über Autismus wissen?
Dass es eine angeborene Art zu sein ist, die in Ordnung ist für den autistischen Menschen.
Heißt das im Umkehrschluss, dass es Menschen gibt, die denken, dass das nicht in Ordnung ist?
Ja, im Moment haben wir ein Bild von Autisten, das sehr einseitig defizitorientiert ist. Also das heißt, Schwächen werden herausgestellt. Und die Fähigkeiten werden dabei übersehen. Also ich möchte ein Beispiel nennen. Wenn ein autistisches Kind sich ganz doll auf was konzentriert und da ganz vertieft ist und stundenlang nichts anderes macht, wie zum Beispiel Lego bauen, dann ist das für das autistische Kind ein richtig schöner Flow. Das ist angenehm, das ist was Tolles, das liebt es. Und vielleicht will es jedes Lego-Set aufbauen und vielleicht interessiert es sich dafür, wie ist Lego entstanden oder was ist die Geschichte davon, wenn es älter ist, und wird sich ganz tief mit dem Thema befassen und alles darüber wissen wollen, in Lego-Museen gehen wollen. Und das ist eine Fähigkeit. Wenn ich jetzt allerdings möchte, dass das Kind nicht Lego baut, weil es mir vielleicht zu teuer, die Wege in die Museen sind zu weit und außerdem nervt es, wenn das Kind immer nur Lego baut, ich will doch was anderes machen, dann wird es schwierig, das Kind für was anderes zu begeistern. Nicht autistische Kinder sind viel schneller begeisterungsfähig für Dinge, die sie eigentlich nicht interessieren. Und hier hat man eine große Qualität, die auch im Arbeitsleben später sehr wichtig sein kann, die oft als Defizit gesehen wird. Das Kind sei repetitiv, das Kind sei nicht begeisterungsfähig. Und so wird es zum Mangel, was eigentlich eine große Qualität ist.
Du sprichst ja gerade von autistischen Kindern. Und ihre Fähigkeit, sich in etwas zu vertiefen.
Ja.
Ist das etwas, was man pauschal sagen kann? Also im Sinne von autistische Kinder oder die meisten autistischen Kinder sind so? Oder was wären die Ausprägungen eines solchen Autismus?
Also es ist ein Diagnosekriterium. Repetitives Verhalten ist ein Muss. Die Konzentration auf eine Sache und sei es eine Bewegung, das kann sich dahingehend äußern, wenn ein autistisches Kind sich beruhigen möchte, dass es immer dasselbe Lied singt, immer dasselbe Lied hört. Erwachsene Autisten haben teilweise ein einziges Lied 20.000 Mal angehört.
Krass.
Weil sie das beruhigt. Und dieses repetitive Verhalten, hinterher weiß natürlich der autistische Mensch alles über dieses Lied, jeden einzelnen Ton, jede einzelne Facette. Und liebt es, dieses Lied in seiner Vielfalt der einzelnen Töne zu hören, die alle zu erfassen sind. Und wird dem auch nicht müde. Und dieses repetitive Verhalten zeigt sich in ganz vielen Bereichen und ist eben bis dahingehend, dass man sagt, man bildet einen Hyperfokus. Es gibt einen Witz unter Autisten. Wenn ich mich ganz intensiv mit dem Thema Hyperfokus beschäftige, dann bilde ich einen Hyperfokus auf das Thema Hyperfokus.
Verstehe.
Und man kann sich mit einem ganz einfachen Thema wie Hyperfokus Wochen beschäftigen, wenn einen das beruhigt. Und hinterher ist man zum Thema Spezialist. Deshalb sind sehr viele Autisten später in der Forschung hochqualifiziert, in der IT-Branche hochqualifiziert. Wir haben teilweise in Film, Funk und Fernsehen Autisten, die sich auf Töne spezialisieren, die im Radio zum Beispiel arbeiten und einzelne Lieder wissen, wo andere suchen müssten, allein weil das Erinnerungsvermögen durch das Wiederholen so hoch ist.
In einem anderen Interview sprichst du auch von Stigmatisierung von autistischen Kindern.
Genau.
Wie äußert sich eine solche Stigmatisierung konkret im schulischen Umfeld?
Im schulischen Umfeld wäre es zum Beispiel, das autistische Kind hat seine Matheaufgabe vor sich, bildet schön brav seinen Hyperfokus, konzentriert sich auf die Aufgabe, möchte Multiplikation lernen und es klingelt aber die Schulglocke. Jetzt möchte das autistische Kind aber tiefer ins Thema hinein und die Aufgabe beenden. Das wird unter Umständen nicht geduldet, weil die nicht autistische Mehrheit kann doch auch einfach jede Aufgabe sofort beenden und muss das gar nicht fertig machen und will auch gar nicht in die Tiefe gehen. Wozu auch? Es ist für das neurotypische Gehirn vielleicht auch gar nicht angenehm. Und das autistische Kind wird es aber als unangenehm erleben und wird dies äußern. Die Stigmatisierung ist, wenn der Lehrer dann sagt, pass dich an, wieso willst du jetzt die Aufgabe fertig machen? Das ist aber nicht normal. Du musst normal sein. Jeder kann Aufgaben abbrechen. Du musst das lernen. Es ist eine Qualität, wenn du Aufgaben abbrichst. Tu so, als würde es dich nicht stören. Und dann beginnt dieses Masking, was man immer wieder hört, was aber noch wenig erforscht ist, dass die autistischen Kinder dann so tun, als würde es sie nicht stören. Dann gehen sie nach Hause, haben in der Schule so getan, als wäre nichts und brechen zusammen. Zu Hause schreien sie, werden wütend, schlagen um sich, zerstören Spielsachen. Vielleicht fangen sie sogar an, auf ihre Katze loszugehen, weil sie selbst so schlecht behandelt werden, dass sie keine Empathie mehr gegenüber anderen Lebewesen zeigen können. Es fehlt dann Empathie dem autistischen Kind gegenüber, sodass die Empathie der Umwelt gegenüber automatisch sinkt. Das ist dieses reziproke Problem der doppelten Empathie, weil jeder Mensch lernt durch reziprokes Lernen, das ist jetzt ein sehr kompliziertes Wort. Das heißt im Grunde, dass man sich spiegelt gegenseitig. Mhm. Und wenn die Mama liebevoll zum Kind ist, dann ist das Kind auch liebevoll zur Mama. Ganz einfach runtergebrochen. Wenn die Mama lächelt, lächelt das Kind zurück.
Sehe ich das richtig, dass im Grunde genommen einen Raum zu geben für eine solche Vertiefung zum Beispiel oder für das Weiterführen einer Aufgabe auch bedeuten würde, bestimmte traditionelle schulische Strukturen zu durchbrechen?
Die traditionellen schulischen Strukturen müssen dabei durchbrochen werden, weil das im Moment noch nicht existiert. 2009 wurde die UN-Behindertenrechtskonvention ratifiziert. Das heißt, es hat vorher eine internationale Bewegung gegeben, die gesagt hat, nee, wir wollen das nicht mehr. Das bestehende System ist für uns so unbrauchbar, wir können darin nicht leben. Wir haben keine Grundrechte auf Bildung, wir haben keine Grundrechte auf Familie, wir haben keine Grundrechte auf Persönlichkeitsentwicklung. Und deshalb muss sich etwas ändern, weil das autistische Kind, wenn jetzt an diesen Aufgaben scheitert, das ist bloß ein Beispiel, das sind aber sehr viele, die sich häufen, dann geht das autistische Kind nicht mehr in die Schule, dann wird den Eltern das Sorgerecht entzogen, das Kind kommt in ein Kinderheim, das Kind wird mit Medikamenten in eine Schule getan, die sich dann angeblich auf Autismus spezialisiert hat, wo allerdings Barriereabbau auch fern ist. Und diese Heimunterbringung, die dann folgt aus der Familie raus, ist für Behinderte eben sehr unangenehm, für alle Beteiligten. Mhm. Und der Einzige, der davon profitiert, ist das Staatssystem, das sich nicht ändern will oder Lehrer, die sich nicht ändern wollen, die einfach ihre Ruhe wollen. Das Hauptargument ist, wenn wir die Kinder von den Familien trennen, wenn wir sie in Heime tun, wenn wir sie in Sonderschulen unterbringen, dann geben sie Ruhe.
Du hast gerade selber die UN-Behindertenrechtskonvention angesprochen.
Genau.
Artikel 5 besagt ja eben das gleichberechtigte Recht oder den gleichberechtigten Zugang auf Bildung. Wie kann es eigentlich sein, dass dieser Artikel 5 und eben diese Konvention besteht und dass sie in Deutschland im Grunde genommen nicht flächendeckend umgesetzt wird?
Ich vermute, dass es aus einem Denken heraus entsteht, wir wollen ja alles richtig gemacht haben. Also ich nehme als Beispiel immer ganz gern, man hat früher zum Beispiel gedacht, wenn man einen Nestling, der am Boden sitzt, findet, dann soll man ihn nehmen und zu Hause aufziehen. Was hat man gemacht? Man hat ihn von seinen Eltern getrennt, die Eltern haben ihn gesucht, er war nicht mehr da und er musste ein Leben lang im Käfig verbringen. Heute weiß man, der Nestling kommt ganz gut alleine zurecht da unten. Man muss nur sehen, ob er vielleicht krank ist. Die Eltern werden spätestens in 2 Stunden meistens auftauchen. In der Regel tauchen die Eltern wieder auf. Der Nestling kann ganz normal mit seiner Familie, ganz normal in Freiheit weiterleben. Und so ähnlich geht es Behinderten. Man denkt, das autistische Kind ist nicht normal. Also nehmen wir es aus der Familie raus. Es braucht keine Freiheit. Es braucht keine Grundrechte auf Bildung, Persönlichkeitsentwicklung und Familie. Und es ist ruhig. Und man denkt von außen, es ist ja glücklich und wir haben es schon immer so gemacht. Mhm. Es müssten sich Menschen eingestehen, dass vielleicht das, was sie schon immer tun, nicht richtig war. Und wer möchte sich das nach 40 Jahren Arbeit eingestehen? Niemand.
Also ist es in Bezug zum Beispiel auf die Parteien vielleicht ein ganz konkreter Hinweis. Du hast zum Beispiel auch im Spiegel die Äußerungen von Frau Strack-Zimmermann kritisiert, die dem Bundeskanzler vorgeworfen hat, er habe autistische Züge. Du hast gesagt, ja und? Also was wäre denn das Problem an einem autistischen Bundeskanzler? Jedenfalls ist es dann auch noch ein Kommunikationsproblem, müsste die Gesellschaft und damit auch die Parteien, die ja durch politische Entscheidungen Veränderungen auch bewirken können, das noch deutlicher verstehen? Oder sagst du, nee, verstanden haben die das schon, aber es fehlt der Wille zur Umsetzung?
Ich denke, dass das Verständnis nicht da ist, weil ich habe diese Aussage gemacht und beim White Unicorn hat sich niemand gemeldet, auch beim Parteikollegen Marc Benecke hat sich keiner entschuldigt. Ich meine, der war auf der EU-Liste und ist Politiker und nur weil jemand Autist ist, warum soll er ein schlechterer Politiker sein? Und so ging mein Gedankengang damals los. Was wäre, wenn Herr Scholz Autist wäre? Was wäre daran verkehrt? Was soll an Marc Benecke, der die Partei vertritt, verkehrt sein, nur weil er Autist ist? Oder was soll an mir verkehrt sein, die Wissenschaftlerin ist? Und das Verständnis dafür ist nicht wirklich vorhanden. Es wurde dann bei anderen Gruppen angerufen, die sich aber im Internet schon klar dafür positionieren, dass sie behandelt werden wollen, dass sie sich als von Autismus betroffen sehen, dass sie Heilung suchen. Es gibt in der Autismus-Community Menschen, die an der Barrierelast zerbrochen sind, die nie Anerkennung erfahren haben, dafür Autisten zu sein, die wirklich davon überzeugt sind, dass sie falsch sind, die Heilung suchen, die Medikamente suchen und sich von Autismus betroffen fühlen. Und wenn die Politiker sich an diese Menschen zuvorderst wenden, werden sie natürlich die Antwort bekommen, wir wollen Heilung. Natürlich ist es schlecht, Autist zu sein. Und das finde ich in diesen Gesprächen immer schwierig, weil das Ganze sehr einseitig betrachtet wird. Es wird nicht verstanden, warum gibt es Autisten, die gerne so sind, wie sie sind. Es wird nicht verstanden, dass Autisten, die gerne und gut leben, nicht zur Diagnostik gehen. Man findet natürlich nur einen Grund, zur Diagnostik zu gehen, wenn es einem schlecht geht. Je mehr Geld man hat, je barrierefreier kann man leben. Es gibt einen Film, der heißt Ziemlich beste Freunde. Daran sieht man sehr gut, selbst wenn man vom Hals ab Querschnitt gelähmt ist, kann man Spaß haben. Man muss nur wissen, wie setze ich mein Kapital richtig ein. Und hier könnte die Politik sich Gedanken machen, wie sie das Kapital der Gemeinschaft besser einsetzt, sodass Autisten besser leben können. Aber die bisherigen Strukturen müssten dafür zum Teil aufgelöst werden. Und die Politik hat ja dieses bestehende System der Behindertenindustrie aufgebaut. Und es besteht natürlich wenig Interesse daran, gerade da wir konservativer werden, bestehende Strukturen aufzulösen. Autismustherapien, Medikamente gegen Autismus, danach zu suchen, ob es Stammzellentherapie gegen Autismus gibt und so weiter. Das sind alles konservative Wege, die im Moment eher gefördert werden. Und das merkt man auch in der Gesprächsbereitschaft.
Du bist Expertin für Autismus, aber als du das gerade so beschrieben hast, habe ich mich gefragt, und ich weiß jetzt nicht, ob du die Frage beantworten kannst, ob das so eine grundsätzliche Tendenz bei Neurodivergenz ist. Also nicht nur bei Autismus, sondern bei unterschiedlichen Formen und Ausprägungen des Menschseins, sage ich mal. Zunächst mal zu gucken, wie kriegen wir das wieder weg? Wie kann man das in Anführungsstrichen heilen und wie kann man dich wieder normal machen?
Ja, gibt es sehr viel. Also man hat es ja auch bei Linkshändern versucht. Man kennt unzählige Beispiele aus der Diversität, wo früher Dinge als kriminell oder krank galten, weil man sich dachte, das muss erst mal weg. Aber man hat ja festgestellt, dass es den Menschen eigentlich nur schadet, wenn man versucht, es wegzumachen. Und glücklich werden sie dadurch auch nicht. Sie sind hinterher, oft beschreiben sie es als, ich fühle mich wie ein kaputtes Auto, das auch nicht repariert werden kann. Weil wenn ein Auto ein Ferrari ist und es soll auf einer Landstraße fahren, dann ist es vielleicht nicht geeignet, weil es für die Rennstrecke gebaut ist. Es kann kurze Sprints, es kann unglaublich schnell fahren, es kann eine Beschleunigung, die gigantisch ist. Es hat Möglichkeiten, die auf der Rennbahn einzigartig sind. Aber spätestens auf der Landstraße, im Dreck mit Kurven und Schlaglöchern, merkt man, dass das tiefer gesetzte Auto vielleicht schon mit dem kleinsten Bordstein Probleme hat.
Ich würde fast mal schätzen, dass Eltern von autistischen Kindern wahrscheinlich auch schon Leidenswege beschritten haben und sich wünschten, dass Lehrkräfte eben mehr über autistische Menschen wissen. Deshalb würde ich gerne noch konkret werden. Bevor ich konkret werde, möchte ich kurz verweisen auf eine Sendung von Das Wissen vom 27.05. dieses Jahres. Da wird darüber gesprochen, was Lehrkräfte konkret tun können, um autistische Kinder besser zu inkludieren.
Ein guter Unterricht sieht für mich leise, nicht reinrufen, melden und dass ich weiß, was jetzt so kommt und so. Am Anfang sagen und dann kann ich ja nochmal nachfragen.
Was fragst du denn dann?
Könnten Sie es nochmal erklären? Ich habe es jetzt nicht so verstanden und ja.
Luzi Rosenblatt, Lehrerin für Deutsch und Politik, und Fatih Erkan, Biologie und Deutsch, haben sich daran gewöhnt, ihren Unterricht anders zu gestalten als früher.
Das Kind, das ich mir jetzt vorstelle, braucht eine anders formulierte Aufgabenstellung und ein Arbeitsblatt, das in der Form reduziert ist. Kürzere Sätze oder, wenn es zu dem Kind passt, vielleicht auch sogar längere Sätze, die nochmal genauer erläutern, was ich eigentlich möchte.
Einfache Sache, Aufgabenstellung, nenne das, das, das. Und dann ist halt für den einen, nenne will ich nenne das. Und das auch laut. Dann denkt man so, ja, stimmt, ne? Also etwas zu nennen ist jetzt mal keine schriftliche Leistung, die dahinter steht, so. Diese Doppeldeutigkeiten muss man, gerade wenn es um Prüfungssituationen geht, immer beachten.
Dass man multiprofessionell arbeitet und mehrere Leute ansprechen muss, wie der Unterricht funktionieren kann, ja, das hat es verändert. Und man muss im Unterricht noch wacher sein als sonst. Mit scharfem Verstand und genauer Beobachtungsgabe lohnt sich aber.
Dieses neue Bewusstsein helfe der ganzen Schule, so sieht es die Sonderpädagogin Insa Fehr.
Immer wissen, was passiert oder was erwartet der Lehrer von mir? Kleinere Lerngruppen. Alles, was wir für Menschen im Autismus machen, tut unseren heutigen Kindern gut. Die haben alle Schwierigkeiten in der Konzentration. Ja.
Zunächst mal, die Sendung heißt Kinder mit Autismus, wie Kita und Schule von ihnen profitieren können. Ich fand das zwar einen schönen Titel, hätte aber zunächst die Frage an dich, findest du diese Betrachtungsweise überhaupt sinnvoll, also die des Profitierens?
Auf jeden Fall, weil natürlich muss das Zusammenleben für alle besser werden. Es ist immer ein guter Ansatz, sich weiterzuentwickeln, wenn es hinterher allen besser geht.
Okay, das stimmt. Ich habe das nur deshalb nachgefragt, weil ich so dachte, Menschen sind Menschen erstmal, jeder ist jemand und ich war mir gar nicht sicher, ob man das betrachten müsste unter dieser Perspektive des Profitierens. Aber wenn du sagst, ja, nee, ist schon wichtig als Form der gegenseitigen Wertschätzung, dann ist das für mich nachvollziehbar.
Und der Pädagogik. Also man geht ja überhaupt in die Kita, um davon zu profitieren.
Ja, das stimmt.
Sonst müsste man ja nicht in den Kindergarten, dann könnte man ja zu Hause bleiben, wenn es dort nichts zu profitieren gäbe. Wozu soll man in den Kindergarten?
Wir haben ja auch gehört von individuellen Möglichkeiten, wie Lehrerinnen und Lehrer besser handeln können. Also beispielsweise mit wacherem Geist für die genaue Aufgabenstellung. Das ist übrigens etwas, was ich persönlich auch schon erfahren habe. Ich hatte ein autistisches Kind in einer Klasse, bin aber an einem Punkt auch gescheitert. Können wir gerne vielleicht auch nochmal drüber sprechen. Zunächst aber, gibt es weitere Beispiele, wie LehrerInnen autistische Kinder besser integrieren können, ich sage jetzt mal, in dem System, wie es gerade noch weitestgehend besteht?
Da gibt es sehr viele Beispiele. Wir haben insgesamt 25 Barrieren, auf die wir uns konzentrieren. die wir in unserer Handreichung auch beschreiben. Das geht teilweise bei so einfachen Dingen los wie eine Deckenleuchte, die flackert oder blinkt. Das kennt man ja manchmal, das sind diese ganzen Deckenleuchten und eine davon blinkt oder flackert. Einfach austauschen. Das kann enorme Wunder wirken. Oder wenn ein autistisches Kind mit diesen Röhren, es gibt teilweise noch ganz alte Schulen, die diese Röhrenlampen haben, die surren, einfach gegen LEDs austauschen. Wir haben unzählige Beispiele gefunden, die wir auch als Sammlung, die wichtigsten, in unsere Handreichung aufgenommen haben, was alles im Kleinen möglich ist, was die Lebensqualität für autistische Kinder massiv steigert, mit ganz wenig Aufwand.
Übrigens an alle, die jetzt sich fragen, was für eine Handreichung, die werden wir auch in die Shownotes packen und man kann die dann über einen Link auch relativ leicht erreichen. Kurz nochmal auf mein persönliches Scheitern. Ich hatte ein autistisches Kind in der 10. Klasse. Der Junge wurde auch begleitet, ist im Grunde, wie man so schön sagt, gut mitgekommen, in Anführungsstrichen. Und ich kann mich noch erinnern, dass es dann an die Klassenarbeit ging. Er konnte die Klassenarbeit auch in einem anderen Zimmer schreiben, brachte aber in diesen anderthalb Stunden eben in Anführungsstrichen nur eine Einleitung zustande. Und die Eltern haben mir damals oder haben mich damals gefragt, ob ich das nicht anders würdigen kann, als eben nur diese Einleitung zu bewerten. Klammer auf, die meisten, die diesen Podcast kennen, wissen auch, dass ich nicht umsonst solche Bewertungen durchaus ablehne. Mittlerweile würde ich das anders machen. Aber gibt es da auch, ich sag jetzt mal, Alternativen, wie zum Beispiel so etwas dann in eine oder muss das dann überhaupt bewertet werden? Ja, weil ich total nachvollziehen konnte. Ich habe dann einen langen Kommentar geschrieben. Das hilft dem Jungen in dem Fall ja nicht, wenn dann hinterher die Note schlecht ist. Wie sehr ich gewertschätzt habe, dass er diese Einleitung so gut hingekriegt hat. Aber er hat natürlich im Vergleich zu den anderen Schülerinnen und Schülern eben nicht das in Anführungsstrichen geleistet, was man dann in anderthalb Stunden leisten musste. Gibt es da auch alternative Wege?
Im Moment die Nachteilsausgleiche, die sind aber gerade bei diesem Problem mittlerweile schon standardisiert. Autistische Kinder können ganz einfach Anträge einreichen, um mehr Zeit für Prüfungen zu bekommen. Also gerade dieses Beispiel ist wirklich schon Standard und 0815 in wie kriege ich einen Autisten dazu, dass er vielleicht doch alles schreibt. Ja, man gibt ihm halt vielleicht mehr Zeit. Und diese Möglichkeiten sind, finde ich, sehr schön, dass es als Nachteilsausgleiche noch gibt. Schöner wäre natürlich, wenn das System so flexibel wäre, dass es verschiedene Bewertungskriterien ansetzt. Zum Beispiel, dass man, wir haben einen Aufsatz als Aufgabe dastehen hat, eine Erörterung und es gibt nicht mehr nur für die Erörterung eine Note, sondern es gibt eine Note vielleicht für, ich kann eine Erörterung in einer halben Stunde schreiben oder es gibt, ich kann eine Erörterung besonders detailliert schreiben. Dann würden das verschiedene Kategorien der Bewertung geben und der Schüler, der besonders schnell eine Erörterung schreiben kann, aber eben knapp und knackig, der bekommt eine 1, ebenso wie der, der es besonders detailliert schreibt, aber das Dreifache an Zeit braucht und auch die Zusammenhänge erfassen kann, das in dieser Komplexität zu schreiben und bekäme dafür auch eine 1. Man müsste einfach anfangen, Diversität zu schätzen, dass nicht dieses eine Raster an alle Kinder angelegt wird. Die Erörterung muss genau so aussehen und darf nicht anders aussehen. Im späteren Arbeitsleben stellt man ja fest, es kommt überhaupt nicht darauf an, dass man die Erörterung in genau dieser einen Weise schreibt, sondern der, der es kurz und knackig schreibt, geht vielleicht in eine Nachrichtenredaktion und schreibt Berichte. Und der, der sehr ausführlich und detailliert beschreibt, der geht besser in die Forschung und schreibt Forschungsberichte, Paper, wie man sie nennt, die darauf abzielen, dass man 10 Seiten ins Detail geht. Und so wird jeder mit seiner Fähigkeit später gewertschätzt und müsste aber schon vorher in der Schule die Anerkennung erfahren für seine Fähigkeiten.
Man hat mich gerade oftmals lächeln gesehen. Das liegt daran, dass ich das, was du sagst, nicht nur nachvollziehbar finde, sondern das bezieht sich ja nicht in Anführungsstrichen nur auf autistische Kinder, sondern auf alle Kinder. Denn oftmals kommt ja das Gegenargument, ja, aber Leistung sei so wichtig und so weiter und so fort. Und der Witz an der Sache ist, du hast es ja gerade beschrieben, das sind ja trotzdem Leistungen. Die Leistungen selbst sind nur nicht an einem sehr künstlichen, in dem Sinne zeitlichen Standard orientiert, sondern eben an unterschiedlichen Standards. Und es bleibt trotzdem bei einer Leistung. Deshalb finde ich das einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Du sprichst auch über die Notwendigkeit eines universellen Designs für Schulen. Ich kann mir vorstellen, dass diese Zeit, dieser Zeitaspekt, dieser Leistungsaspekt dazugehören. Oder, Fragezeichen, was meinst du mit universellem Design?
Da gehört noch viel mehr dazu, weil da habe ich den Blinden auch mit in der Klasse sitzen und dem im Rollstuhl und den Autisten und die Nicht-Autisten. Das universelle Design, man stelle sich ein Dorf vor mit 10.000 Einwohnern, es ist vielleicht auch eine Kleinstadt, und die bilden eine erste Klasse mit 30 Kindern. Und alle Kinder, die im Dorf geboren werden, kommen in diese erste Klasse. Das ist das universelle Design. Wenn ich im Sozialraum, Lebensraum, so wie ich bin, zur Schule gehen kann. Aber davon sind wir weit entfernt. Wir haben ganz oft Schulen, die haben noch nicht mal einen Aufzug. Mhm. Und dass Rollstuhlfahrer einen Aufzug brauchen, ist schon ein bisschen länger bekannt, wie die unsichtbaren Barrieren von autistischen Kindern. Es fehlt der Wille zur Umsetzung. Man müsste ja im Gebäudedesign alle Barrieren beachten. Man müsste gleich von Anfang an die Linien für die Blinden auf die Böden machen oder was die auch immer benötigen. Dafür würde man bestenfalls Behindertenverbände fragen, was brauchen Blinde. Am besten würden Universitäten eben im partizipativen Forschungsdesign mit Behindertenverbänden zusammen erforschen, was sind die Notwendigkeiten, die erfüllt werden müssen, damit Schule besucht werden kann, ohne die Grundrechte auf Familie, Persönlichkeitsentwicklung und Bildung abgeben zu müssen. Das wäre schon wichtig. Und dann schaut, es ist passiert. Das Bundesministerium hat Geld dafür in die Hand genommen, partizipativ zu forschen. Wir haben die Gelder verwendet. Wir haben etwas entwickelt, was ist notwendig, um Barrieren abzubauen. Und dafür haben wir Lehrer gefragt, wir haben Schüler befragt, wir haben Autisten befragt, die Community, und haben dieses Buch schreiben können mit Empfehlungen daraus. Und wenn es jetzt sehr viel Forschung in diese Richtung geben würde, mit allen verschiedenen Behindertenverbänden, die es gibt, dann müsste man die nur noch zusammenfügen und mit den Architekten gemeinsam überlegen, wie muss so ein Gebäude eigentlich aussehen? Das wäre der Anfang.
Ich finde das spannend, weil wir haben in gewisser Weise ja drei ganz wichtige Aspekte schon, ich sag jetzt mal zusammen, du weißt sie sowieso schon, analysiert bzw. diagnostiziert. Auf der einen Seite die Kommunikation, das heißt das Bewusstsein eines Wandels, der stattfinden muss, den Willen zur Umsetzung und vielleicht sogar schon konkrete Maßnahmen, wie das Ganze aussehen könnte, zum Beispiel im Design der Schulen. Kennst du Schulen, bei denen das schon umgesetzt worden ist und bei denen man sich etwas abschauen könnte, ganz konkret zum Beispiel im Umgang, im pädagogischen Wirken oder in Bezug auf das Design und so weiter?
Ja, kenne ich. Also wir haben Partnerschulen gehabt, die wirklich schon vorbildliche Arbeit leisten. Wir haben zum Beispiel das, darf ich das nennen?
Ja, gerne.
Wir haben das Humboldt-Gymnasium in Berlin-Tegel. Das Gebäude ist, das Hauptgebäude, relativ alt. Es ist wunderschön mit einem großen Saal. Und aus irgendeinem Grund sind, wenn man sich dort bewegt, die Barrieren nicht sehr dominant. Zufall vielleicht. Und die Menschen haben es geschafft, mit den wenigen Ressourcen, die sie haben, dieses Gebäudekomplex optimal zu nutzen. Die haben aus kleinen Nebenräumen Rückzugsräume gemacht, dass autistische Kinder mit dem iPad in diese Zimmer gehen können, um dort selbstständig zu lernen. Und Sie haben einen großen Lernraum geschaffen, wo in verschiedenen Weisen gelernt werden kann, dass das Kind mit der Matheaufgabe eben hinterher nicht verloren dasteht, sondern sich wohin begeben kann, dort eine Person sitzt, die sich damit auskennt, dass es verschiedene Lernmethoden gibt und dass solche Dinge passieren und dass sie auch in Ordnung und erwünscht sind. Mhm. Und diese Leistungen, die dort an diesen Schulen erbracht werden, sind einzigartig, großartig und sind von uns auch erfasst worden. Also wir hätten unser Buch gar nicht schreiben können ohne solche vorbildlichen Schulen.
Die nächste Frage lässt sich mit Sicherheit nicht in zwei Sätzen beantworten, dennoch möchte ich sie stellen. Du hast gerade beschrieben, wie eine Schule im Grunde genommen einen Großteil des Weges schon gegangen ist. Wenn jetzt aber Eltern oder Lehrkräfte zuhören, die sagen, das finde ich alles wahnsinnig gut, ich würde mich gerne auch auf den Weg machen, kannst du sagen, was da aus deiner Sicht die ersten, von mir aus auch kleinen Schritte wären, die man gehen kann im Sinne einer solchen inklusiven Schulgemeinschaft?
Ja, das kann man pauschal nicht sagen, weil der Punkt jeder Schule ganz woanders ist. Bei einer Schule, in der jeder denkt, dass autistische Kinder, die zu Hause durchdrehen, bloß ihre Eltern manipulieren, das Jugendamt anrufen, Anzeigen wegen Münchhausen per Proxy erstellen. Da sind wir natürlich noch weit weg von jeglichem Verständnis. Ja. Da müsste man vielleicht erst mal anfangen mit Einführungskursen zu Diversität. Was macht Menschen überhaupt verschieden und wieso kann sowas sein? Also das wirkt für die komplett abstrakt. Bei mir war das autistische Kind doch lieb. Die Mutter muss falsch sein, bei der führt sich das Kind doch auf.
Das hast du da gerade mit dem Masking-Effekt auch gesagt, ne? Dass es sich sehr, sehr anstrengend, eben in diese, in das Raster zu passen und dann quasi zu Hause mehr oder weniger zusammenbricht. Und dann wird es ihm auch noch zur Last gelegt. Okay.
Genau, und der Familie, und oft ist das ja dann der Anhaltspunkt, wo dann die Pädagogen eben sagen, die Eltern machen die Kinder künstlich krank, wir müssen die von den Eltern wegnehmen, nur dort schreien sie. Das passiert hundertfach in Deutschland in mehr oder minder starker Ausprägung. Und in solchen Schulen muss man bei Null anfangen. Da kann man vielleicht erstmal versuchen, mit einfachen Beispielen den Menschen nahebringen, es ist etwas anstrengend. Stell dir mal vor, ich klappe mit dem Geschirr und versuche dir was zu sagen. Das ist zwei Reize gleichzeitig. Ist es vielleicht für dich anstrengend, weil das Bewusstsein fehlt komplett für Wahrnehmung. Oder auch autistische Kinder, die krank sind, melden das oft nicht adäquat zurück. Zu Hause sagt dann das Kind, ich bin krank. In der Schule hat das Kind gar nichts gemeldet. Und dann wirkt es auch immer schnell so, die Eltern sind schuld. Immer sind die Eltern an allem schuld. Und da müsste man auch im Medizinischen erstmal die Lehrer weiterbilden, ihnen sagen, gut, es ist eine andere Reizwahrnehmung. Es ist bekannt, Autisten nehmen manchmal mehr wahr wie andere, manchmal weniger wahr wie andere und das noch nicht mal einheitlich und jeder anders. Und wir haben da so Fühlbecken teilweise, wo wir sagen, gut, jetzt fühl doch da mal rein. Wie ist das für dich? Kalt oder Eiswürfel? Um überhaupt einen Zugang zu kriegen. Jetzt, wie lange kannst du das in den Eiswürfeln drin lassen, bis es weh tut? Aber das dauert ewig. Wenn man jetzt eine Schule hat, die schon so weit ist, wie das Humboldt-Gymnasium in Tegel. Ich meine, die haben ein sehr beschränktes Klientel, weil Gymnasium hat Zugangsvoraussetzungen. Das heißt, die haben eine gewisse Intelligenz und hochbegabt meistens, die schon Ruheräume haben, die schon Lernmethoden haben. Da redet man auf einem ganz anderen Niveau. Da geht es dann um Fragen wie, welches iPad kauft man am besten, mit welchen Apps?
Das passt wunderbar in quasi eine Art von Abschlussfrage, die ich vielen meiner Gäste stelle, aber hier in Bezug zu dem, was du jetzt gesagt hast, nochmal sehr konkret. Welche Angebote gibt es denn, die du empfehlen kannst, unabhängig jetzt, wie gesagt, von dieser Handreichung in den Shownotes? Gibt es da vielleicht Institutionen, Initiativen, Seiten, wo man als Schule sich auch hinwenden kann und sagen kann, hier, wir möchten gerne eben diesen Bewusstwerdungsprozess gerne unternehmen.
Ich weiß nicht, ob es überhaupt irgendein weiteres Projekt gibt außer unseres. Wir haben ja nicht nur die Handreichung, wir haben einen Online-Kurs entwickelt fürs Bundesministerium.
Wie findet man den?
schaut-verbund.de. In diesem Online-Kurs haben wir ganz viele verschiedene Module, um sich in das Thema einzufinden, um sich auf den Weg zu machen, eine inklusive Schule zu gestalten. Was auch immer hilft, was ich sehr gerne empfehle, sind die Bücher von Fuchskind. Die kann ich jeder Schule uneingeschränkt empfehlen.
Was sind das für Bücher?
Schattenspringer. Das ist ein Comic. Und das ist, glaube ich, mittlerweile Band 3. Fuchskind hat auch Kommunikationskarten gemalt, damit autistische Kinder, wenn ihnen die Sprache nicht mehr so einfach fällt, die sie herzeigen können, dann seid ihr schon mal einen Schritt weiter.
Ach, wunderbar. Liebe Stefanie, ich habe mal wieder sehr viel gelernt. Habe auch die große Hoffnung, dass vielleicht diese Podcast-Folge schon ein kleiner Teil dieses Bewusstwerdungsprozesses, über den es hier ja auch gerade viel ging. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung, dass ich zu dem Thema etwas beitragen durfte.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr ab jetzt auch eine Mail schreiben an die-schule-brennt@auf-die-ohren.com. Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren, exklusiv für den SWR. Redaktionelle Leitung und Schnitt Katharina Kern. Audiodesign und Postproduktion Milan Fei.
Hallo! Wir sind Sophia und Dimi von Willkommen im Club.
Wir sind beide selbst queer. Gemeinsam mit euch tauchen wir ein in die queere Community.
Über die wollen wir nämlich so viel wie möglich herausfinden. Zum Beispiel, wie klappt das Coming Out? Läuft bei queerem Dating was anders? Oder worauf solltet ihr dabei achten?
Ich habe auch mal gedatet auf dem Dorf. Ich komme ja aus dem kleinen, beschaulichen Oberallgäu. Ich hatte das Gefühl, dass jede queere Frau jede andere queere Frau kannte und gefühlt, alle auch schon untereinander mal so durchrotiert haben.
Wir nehmen euch an Orte der queeren Community mit, an denen ihr vielleicht noch nie wart, zum Beispiel auf eine sexpositive Party.
Da kriegt wer einen Blowjob und die Person, die einen Blowjob gibt, wird von hinten geküsst von einer anderen Person und auf dem Ass gehauen.
Wir sprechen aber auch über Probleme und Struggles innerhalb und außerhalb der Community. Zum Beispiel, wie schlimm die Situation für LGBTQIA+ in den USA gerade ist oder warum bisexuelle Menschen so oft nicht ernst genommen werden.
Das passiert mir auch wirklich oft. Das ist mir auch schon in einer Beziehung passiert, dass einer meiner Ex-Freunde so gesagt hat, ja, aber bist du denn wirklich bi? Und das geht mir schon nicht so gut rein, muss ich sagen.
Jeden Mittwoch gibt's eine neue Folge und für die Zeit dazwischen findet ihr uns auf Instagram. Da klären wir auf, berichten über aktuelle queere News und diskutieren mit euch. Und warum machen wir das? Weil wir beide uns mit vielen Fragen und Themen schon oft sehr alleingelassen gefühlt haben.
Ich bin ehrlich, ich hatte nicht wirklich viel Wissen über die Community. Und mir ist halt oft hier dann aufgefallen, dass ich im Gespräch nicht mitreden konnte. Mhm. Ich war zwar so Teil vom Kreis, aber konnte nur so zuhören und nichts sagen, weil ich so gedacht habe, ich würde es am liebsten gerade googeln. Mhm. No idea, was sich hinter diesem Begriff gerade verbirgt.
Egal ob queer oder nicht, ihr seid alle
willkommen im Club.
Willkommen im Club, der queere Podcast von PULS.
Mit Sophia Seiler und Dimi Stratakis.